What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Das Thema Lieferkette ist spätestens seit der Corona-Pandemie und ihren Folgen für die globalisierte Wirtschaft stets präsent. Unternehmen müssen ihre Supply Chain und Einkaufsprozesse möglichst optimal strukturieren und bewegen sich dabei natürlich in einem Spannungsfeld zwischen Kosten, Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsansprüchen sowie Transparenz. Unterstützen beim Stemmen der vielen Herausforderungen rund um Einkauf und Lieferkette können verschiedene Experten, unter anderem die Beratung Hövele Holzmann. Seit 2023 Teil der Valentik-Gruppe. Ich freue mich, dass ich mit eben deren Experten heute sprechen darf. Und damit sage ich jetzt auch herzlich willkommen zu What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer und unser Thema heute ist Kosten runter, Liquidität rauf, Strategien für Einkauf und Supply Chain. Welche Strategien die richtigen sind, das erklären mir meine Co-Gastgeber Florian Holzmann und Daniel Belker, die Managing Partner von Hövele Holzmann. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank, liebe Isabella. Wir freuen uns sehr und begrüßen natürlich alle Zuhörer.
Hallo Isabella, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
Lasst uns direkt starten. Erklärt uns doch bitte zu Beginn kurz, wer ihr seid und wie ihr zu den Themen Einkauf und Supply Chain gefunden habt.
Ja, mein Name ist Florian Holzmann. Ich bin einer der Gründer von Hövele Holzmann. Ich habe die Firma 2011 mit meinem Kollegen Bernhard R. Hövele gegründet. Ursprünglich mal mit dem Fokus alleine auf Einkaufsoptimierung. Dann haben wir aber bereits 2013 das Themenfeld Supply Chain Management dazugenommen. Und seit 2021 kümmern wir uns auch intensiv um das Thema Nachhaltigkeit, auf das wir in den Bereichen Einkauf und Supply Chain Management natürlich besonderen Einfluss nehmen können.
Mhm. Ja, ich bin Daniel Belker, hier auch Managing Partner und Geschäftsführer. Und ja, ich würde mich selber als sehr pragmatischen und ergebnisorientierten Kostenoptimierer bezeichnen. Das liegt auch an meiner Vita einfach, denn ich habe in meiner Zeit vor der Beratung eben auch mal richtig gearbeitet, über 12 Jahre im Konzern. Und da war ich operativ zuständig für die Supply Chain. Ja, in die Funktion bin ich im Grunde genommen oder an den Einkauf, an die Supply Chain bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Die Firma Lidl hatte nach meinem BWL-Studium so um die 2000er eine Anzeige in der FAZ, die habe ich gesehen und habe mich dann beworben und habe da meine Leidenschaft gefunden, wurde Einkäufer in Einarbeitung, habe dann mein Handwerk von der Pike auf gelernt. Ja, und heute nach über 11 Jahren Beratung kümmere ich mich insbesondere um Kunden in der Konsumgüterindustrie.
Mhm, vielen Dank. Ich glaube, dann haben wir schon mal einen guten ersten Eindruck gewonnen. Florian, du hattest das ja gerade schon angerissen. Du hast Hövele Holzmann mitgegründet. Seit 2023 gehört ihr jetzt zu Valentik. Erklär uns doch bitte, wie es zu dem Zusammenschluss kam und inwieweit ihr in dieser neuen Gruppe noch die Möglichkeit habt, eure originäre DNA weiter zu vertreten.
Ja, sehr gerne. Also der Hintergrund zum Zusammenschluss mit Valentik ist insofern schnell erklärt, da wir vor einem konkreten Problem standen. Wir haben uns immer um die strategische Ausrichtung von Supply Chain Management und Einkauf gekümmert. Und Kunden haben immer mehr auch die Frage nach einer End-to-End-Beratung gestellt. Also nicht nur die strategische Komponente zu berücksichtigen, sondern in den nächsten Schritten auch, wie läuft das Ganze denn dann im Tagesgeschäft ab? Wie wird das damit dann auch in Tools abgebildet? Diese Kompetenz hatten wir nicht. Und dann hat uns Valentik angesprochen, ob wir an der Stelle nicht kooperieren wollen. Kooperationen haben wir in der Vergangenheit mehrfach probiert. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil keiner so richtig Skin in the Game hat und die Themen vorantreiben möchte. Und dann hat Valentik gesagt, okay, dann lass uns doch darüber sprechen, ob wir nicht enger zusammenarbeiten können. Mhm. Wir haben uns dann mit den entscheidenden Spielern bei Valentik ausgetauscht, kennengelernt, haben schnell festgestellt, dass das sehr gut harmoniert und auch, dass deren Wertekanon sehr gut zu unseren Werten passt. Und einen Wert möchte ich da besonders hervorheben, weil er dann auch die Frage beantwortet, wie können wir unsere eigene DNA weiterführen in dem Konstrukt. Das ist der Gedanke Culture of Cultures. Das heißt, Valentik strebt ganz gezielt an, dass es einzelne Bereiche im Unternehmen gibt, die ihre eigene Kultur weiterhin vertreten. Das können wir auch weiterhin. Das heißt, wir haben weiterhin unser Büro, wir haben weiterhin unser Team und können so idealerweise weiter als Boutique sehr schnell arbeiten, haben aber gleichzeitig auch die Vorteile eines großen Beratungsunternehmens mit einem sehr, sehr großen Sortiment. In diesem Kontext haben wir einen partnerschaftlichen Ansatz mit unseren Kunden und unsere eigene DNA sind am besten beschrieben durch unsere Werte. Das sind 5 Werte, die wir immer wieder in den Mittelpunkt rücken. Das ist einmal Leidenschaft leben. Das heißt, wir brennen für unsere Themen Einkauf, Supply Chain, Nachhaltigkeit. Teamgeist fördern. Das gilt in zweifacher Hinsicht. Einmal der Teamgeist für uns intern, aber auch gemeinsam mit dem Kunden, weil nur als Team werden wir in unseren Projekten auch erfolgreich sein. Verantwortung übernehmen, das heißt für unsere Kunden auch dahin zu gehen, wo es weh tut und auch hier und da mal den Bad Boy in der Verhandlung spielen, wenn es um die letzten Euros geht, weil wir wollen am Ende Geld sparen. Menschen stärken, auch wieder in zweifacher Hinsicht zu beachten. Einmal für uns intern, wir setzen sehr viel Wert auf Weiterbildung unseres Teams, aber uns ist genauso wichtig, dass am Ende unserer Projekte auch das Team unseres Kunden gestärkt aus dem Projekt rausgeht, um damit sicherzugehen, dass die Erfolge unserer Projekte auch im Nachgang zu den Projekten weiter erhalten bleiben. Der letzte Wert, der ist, denke ich, ganz wichtig, das ist Lösungen liefern, weil wir haben als Berater, sehen wir uns natürlich hier und da mal dem Vorwurf auseinandergesetzt, dass wir am Ende nur analysieren und nichts bringen. Wir wollen Lösungen liefern. Wir liefern Lösungen für unsere Kunden. Und zwar ganz konkret in Form von messbaren Ergebnissen. Wir reden ja heute auch um das Thema Kosten runter. Das heißt, wir helfen dabei, die Kosten zu reduzieren und dann die Liquidität im Unternehmen zu steigern.
Mhm. Florian, erst einmal vielen Dank für diesen umfassenden Überblick. Ich glaube, wir werden auf die Lösungen ja auch später nochmal eingehen, genauso wie auf die Herausforderungen, vor denen eure Kunden stehen. Daniel, ich würde bei dir gerne nochmal nachhaken. In welchen Branchen seid ihr tätig? Und natürlich auch, wie hat sich nach deinem Eindruck eure Arbeit seit der Übernahme verändert?
Naja, wir sind ja sehr spezialisiert auf die Bereiche Supply Chain, Einkauf und Nachhaltigkeit. Deshalb sind wir in den Branchen relativ breit aufgestellt. Allerdings haben wir aufgrund von unserer tiefgreifenden Expertise in gewissen Branchen auch Kernbranchen definiert. Dazu gehören auf jeden Fall die Konsumgüterbranche, der großen Einzelhandel, Chemie, Maschinenbau und einige andere Branchen. Naja, unsere Kunden reichen dabei von den großen DAX-Konzernen bis hin zum klassischen deutschen Mittelstand. Da sind wir ja auch sehr, sehr breit aufgestellt und viel Expertise. Wenn wir auf die Aspekte eingehen, wie sich unsere Arbeit verändert hat. Florian sagt es, ein Grund von vielen, uns der Valantik anzuschließen, war ja dieser End-to-End-Gedanke. Das heißt also, unseren Kunden umfassende Lösungen zu liefern. Von einmal Konzeption, Strategie bis ganz zum Ende der Implementierung eines Tools. Und Valantik hat Partnerschaft mit den wichtigsten Tools im Bereich Supply Chain, Einkauf, Planung und so weiter. Und wir sehen im Grunde genommen von Monat zu Monat, dass diese These auch aufgeht und dass wir unseren Kunden immer weiter holistische Lösungen liefern können. Also wirklich vom Konzept bis hin dann zur Digitalisierung von Prozessen beispielsweise, zur Implementierung von Tools in den Organisationen. Und das macht natürlich dann nochmal doppelt Spaß, wenn man so umfassend beraten kann.
Mhm. Ich glaube, jetzt habe ich schon einen sehr umfassenden Eindruck von dem bekommen, wie ihr funktioniert und wie ihr auch denkt. Und dann lasst uns doch jetzt mal nach dem Motto Butter bei die Fische direkt ins Thema springen. An welchen Herausforderungen begegnet ihr am häufigsten, wenn es um Kosten- und Liquiditätsoptimierung im Einkauf und im Supply Chain Management geht? Lasst uns mal mit dem Einkauf beginnen.
Ja, also im Einkauf haben wir in den letzten Jahren sehr stark steigende Preise in vielen Fällen gesehen, zurückzuführen auf Supply Chain Komplikationen, zurückzuführen auf Energiekrise. Also sehr viele Indizes sind nach oben gegangen. Das hat sich in den letzten Monaten durchaus in die andere Richtung entwickelt. Und die Herausforderung, die wir hier in dem Kontext häufig sehen, ist, dass die Einkaufsabteilung, insbesondere in mittelständischen Unternehmen, teilweise die Fähigkeiten und Kapazität hat, um diese Steigerungen wieder umzukehren, teilweise aber auch nicht. Also das heißt, wir unterstützen in diesen Fällen dann mit zwei Themen, mit Know-how und auch mit Kapazität, um diese Indizes wieder umzudrehen und am Ende Kosten einzusparen. Andere Ansätze, die man dort zum Beispiel wählen könnte, sind Cost Engineering. Das heißt, wir sehen, dass in der Vergangenheit hier und da die Technik sich verewigt hat mit Spezifikationen, die nicht wirklich marktkomfortabel sind und die Lieferanten keine Lust haben, dazu attraktive Preise zu bieten. Und das, was wir auch ganz häufig sehen im Zusammenhang mit der Kapazität im Einkauf, dass es zwar einen Fokus gibt auf die größten Warengruppen, die A-Warengruppen, die auch sicherlich den größten Teil des Einkaufsvolumens ausmachen, nicht mehr die Kapazität da ist, um den Longtail zu bearbeiten, wo aber doch auch signifikantes Einsparpotenzial liegen kann. Auch Kleinvieh macht Mist.
Ja, das ist sicherlich richtig. Ich würde gerne noch wissen, wie ihr in all diesen Themen mit den Finanzierern zusammenarbeitet und wo ihr vielleicht auch Potenziale seht, diese zu unterstützen. Ich denke da beispielsweise an Private Equity.
Ja, also sehr guter Hinweis. Also das Private Equity steigt in der Bedeutung in Deutschland. Wir machen mittlerweile circa 20% unseres Umsatzes mit Unternehmen, die in Private Equity Hand sind, die natürlich mit ganz konkreten Vorstellungen auch kommen, was für einen Einfluss unsere Projekte auf die P&L haben soll. Deswegen ist ja auch genau das Motto des Tages, Kosten runter, Liquidität steigern, weil die Liquidität kann anderweitig genutzt werden. Und ganz häufig kommt Private Equity mit einer Investmenthypothese in den Kaufprozess, die nicht nur auf Topline Value Creation basiert, sondern auch sagt, wir können hier und da Kosten reduzieren. Und wir unterstützen auch bereits in diesem Prozess. Das heißt, in der Due Diligence Phase können wir mit einem Blick darauf werfen, welches Einsparpotenzial wir in den unterschiedlichen Industrien und Kategorien sehen und begleiten dann die Unternehmen von der Due Diligence über die Value Creation Phase bis zur Exit-Vorbereitung.
Also über die ganze Haltedauer. Ich habe zum Einkauf jetzt schon einiges besser verstanden. Wie wiederum ist denn die Lage im Bereich Supply Chain Management?
Ja, also im Supply Chain, da hat sich in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel getan. Ja, die Funktion war vielleicht vor Covid noch so gar nicht richtig bekannt oder beachtet. Aber dann kam Covid und die großen Probleme mit der Warenversorgung, die stand absolut im Fokus. Ja, man hat seine Rohstoffe nicht mehr bekommen und so weiter, Halbfabrikate. Das hat sich wiederum in den letzten 2 Jahren wieder komplett gewandelt. Ja, wir haben Zinssteigerungen gesehen und tendenziell sind die Läger voll geworden. Und wenn wir jetzt höhere Zinsen haben und volle Läger und wieder eine gute Warenversorgung, dann kommen natürlich so Themen wie Working Capital Optimierung ins Spiel. Ja, Liquidität hat der Florian vorhin schon gesagt. Das heißt, im SCM-Bereich stehen Bestandsstrategien, Bestandsoptimierung im Fokus beispielsweise, Entkopplungspunkte, um weniger Bestand auf Halbfabrikaten zu haben, beziehungsweise Fertigteilen. Und ja, diese Themen sind extrem relevant. Und ein anderes Thema in der Supply Chain, im Supply Chain Management ist Planung. Ja, und zwar die Verbindung von der Finanzplanung, strategischen Finanzplanung mit der Supply Chain Planung, das heißt mit der operativen Planung. Denn nur so, wenn wir es verbinden, bekommt ein CFO, ja, oder auch ein Investor eben Visibilität in sein Geschäft, ja, und kann einfach auch besser planen. Das sind Themen, da kommen wir nachher nochmal bestimmt detaillierter drauf, die extrem wichtig geworden sind. Als letztes möchte ich nochmal sagen, ja, Logistik, Netzwerkoptimierung ist nochmal ein Thema. Das heißt, wie schaffe ich es, besser zu distribuieren an meine Kunden beispielsweise. Kundenstrukturen, Kundenportfolios sind immer dynamisch und so muss auch mein Netzwerk für die Distribution eben entsprechend dynamisch sein. Und da muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich da Flexibilität bewahren.
Die Themen sind mir jetzt klar. Die Frage ist aber ja, wie groß ist denn das Bewusstsein dafür, dass eben solche transformatorischen Aufgaben warten?
Klassische Beraterantwort, ganz unterschiedlich, Isabella. Also es ist ganz unterschiedlich ausgeprägt von Unternehmen zu Unternehmen. Da haben wir tatsächlich auch im Mittelstand, kleineren Unternehmen durchaus fortschrittliche Lösungen, wo man sehr datengetrieben Entscheidungen trifft, wo man tatsächlich auch schon eine gute Transparenz hat in den Daten. Andere Unternehmen, auch tatsächlich größere Unternehmen, haben da nicht viel investiert. Ja, die waren vielleicht ausschließlich Topline getrieben. Ja, wir sind ja hier mehr in der Bottomline unterwegs, also in den Kosten, und haben das vernachlässigt. Da treffen wir auf alle möglichen Reifegrade. Aber das ist ja auch ein Thema, wo wir uns wohlfühlen. Wir passen uns ja individuell an jeden Kunden ein. Und deshalb ist auch jedes Projekt von uns im Grunde genommen unterschiedlich, ja, weil wir da einfach ja eine Lösung für den einzelnen Kunden auch finden, die dann einen großen Nutzen stiftet.
Anschlussfrage natürlich, wenn ich mir als CFO der Herausforderungen bewusst bin und das angehen will, wen brauche ich denn dann an meiner Seite, um die Aufgabe zu bewältigen? Und ja, euch natürlich, aber ansonsten auch gerne noch weiter ausführen.
Ja, sehr gute Frage. Also tatsächlich hat Daniel es ja schon perfekt eingeleitet gerade. Wir wollen eine Finanzplanung ja übersetzen dann tatsächlich auch in die weiteren Planungsprozesse im Unternehmen. Das heißt, der CFO ist ja eine maximal crossfunktionale Tätigkeit, die er hier überblicken muss. Das heißt, was er an seiner Seite braucht, ist neben guten Beratern ein erfahrenes und vielseitiges Team, die es auch schaffen, mit den verschiedenen Abteilungen und Unternehmen die gleiche Sprache zu sprechen. Und diese Sprache muss natürlich auch zur Anwendung kommen. Das heißt, wir brauchen regelmäßigen Austausch dafür. Die Kompetenzen müssen gebündelt werden, damit dann ganzheitliche Lösungen entwickelt werden. Das ist auch dieses Prinzip Ende zu Ende. Und auch die Idee, dass eben ein Unternehmen weniger in Abteilungen und mehr in gesamtorientierten Prozessen gedacht wird. Das heißt, wie schaffe ich es denn, wieder die Fragestellung, von einer Finanzplanung das Ganze zu überleiten und eine komplette Produktionsplanung beispielsweise. Hier ist für uns der große Vorteil, und das war für uns auch der Grund, uns mit Valantik zusammenzuschließen, haben wir auch ganz viele cross-funktionale Partner in Valantik. Das heißt, wir können mit einer Digital Finance zusammenarbeiten, die primär tatsächlich für das CFO-Büro arbeitet, für Private Equity. Ganz konkret können wir mit der Valantik Management Consulting zusammenarbeiten, die sowohl IT-Expertise, aber auch Topline-Expertise hat, sodass all das, was das Unternehmen am Ende erreichen möchte, wieder Kosten reduzieren, Value Creation gestalten, dass wir dort Ende zu Ende unterstützen können.
Mhm. Dann lasst uns jetzt mal ganz genau auf den Prozess gucken und uns die Lösung ein bisschen genauer anschauen. Daniel, wie kann ich denn die Themen, die Herausforderungen darstellen, im Einkauf angehen?
Ja, also Florian hat es ja vorhin schon ein bisschen angeteasert im Einkauf. Gerade haben wir sehr, sehr viele Projekte und Initiativen, wo wir einfach sagen, wir haben eine Price-Reverse-Situation. Das heißt, wir möchten Preiserhöhungen der vergangenen 2-3 Jahre rückgängig machen. Ja? Und ein ganz wichtiges Thema dabei sind Daten. Ja? Wir sind da sehr, sehr datenorientiert und faktenorientiert. Das heißt, wir schauen uns an, wie haben sich die Preisindizes der einzelnen Rohstoffe, der einzelnen Commodities, die ein Unternehmen einfach beschaffen muss für sein Geschäft, entwickelt. Und konfrontieren dann mit einer guten Datenanalyse und sehr, sehr guten Playbooks, also internen Verhandlungsdrehbüchern und externen Verhandlungsdrehbüchern, Zahlen, Daten, Fakten getrieben, konfrontieren wir dann entsprechend die Lieferanten und fordern entsprechend dann Preisreduzierung. Weil eins haben wir schon gelernt über die letzten Jahrzehnte, der Lieferant ruft nicht freiwillig an und bietet eine Preisreduktion ein. Also zumindest ist das nicht die Regel. Und was wir auch häufig anbieten, ist entsprechende Trainings, Schulungen für die Mitarbeiter, um einfach da eine sehr, sehr gute Verhandlungsdurchführung machen zu können. Wir setzen uns gerne auch mit den Mitarbeitern an den Tisch, aber es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die sagen, nein, das müssen unsere Mitarbeiter selber noch schaffen. Also da bieten wir entsprechende Trainings an. Ja, und so ein Best Practice von uns ist im Grunde genommen, was wir Negotiation Factory nennen. Das heißt also eine Standardisierung von Verhandlungsvorbereitung, Durchführung, um dann eine große Anzahl von Verhandlungen in kurzer Zeit durchführen zu können. Das machen wir zum Beispiel gerade für einen relativ bekannten Händler. Ja, Namen möchte ich natürlich nicht nennen, aber wir sitzen dann im Hintergrund und bereiten alles picobello vor, ja, sodass die Einkäufer dann einfach abarbeiten können, ja, und sich auf die Verhandlungen konzentrieren. Ein anderes Thema ist das Cost Engineering, eher ein Thema im Bereich Maschinenbau, beispielsweise Anlagenbau, wo ja es eine enge Kooperation zwischen Einkauf, Fertigung und auch Entwicklung geben muss, R&D-Abteilung, um da einfach sehr früh in eine Technologie-Roadmap zum Beispiel einzutauchen, gemeinsam mit dem Einkauf und die richtigen Partner für später Serienfertigung zu finden in der Entwicklung. Das sind komplexe Projekte tatsächlich. Da nutzen wir beispielsweise auch Elemente aus dem Value Engineering, um einfach bestehende Produkte und auch Prozesse zu analysieren und Potenziale aufzudecken. Da gibt es eine schöne Geschichte, die ich vielleicht nochmal kurz erzählen möchte. Wir hatten zum Beispiel letztens einen Kunden, der braucht Lüfter. Ja, und über die Jahre hatte sich einfach ein runder Stutzen bei den Lüftern eingeschlichen. Ja, also ein runder Stutzen. So, und dann haben wir uns mal mit den Lieferanten und der Entwicklung und dem Einkauf zusammengesetzt in dem Projekt. Und dann haben wir herausgefunden, dass eigentlich der Lieferant standardmäßig rechteckige Stutzen nutzt. So, und dann haben wir einfach mal unseren Kunden gefragt, was habt ihr denn gegen rechteckige Stutzen? Ja, und sie hatten nichts dagegen. Also sie hatten einfach einen runden, weil irgendwann mal hat ein Entwicklungsingenieur einen runden Stutzen gut gefunden. So, Ergebnis war, dass der Lüfter im zweistelligen Prozentbereich im Preis optimiert werden konnte, weil wir auf den Standard zurückgegangen sind. Einfach ein tolles Ergebnis, indem man einfach Themen auch hinterfragt, ja, da in dem Bereich, ja. Und das letzte, der Tailspend, der sogenannte Tailspend, C-Warengruppenmanagement, Kleinvieh macht auch, Mr. Florian vorhin gesagt, da nutzen wir verstärkt Kataloge, digitale Lösungen, um einfach da den Spend besser zu verwalten. Das geht händisch nicht, ja, das ist viel zu fragmentiert, viel zu kleinteilig. Aber da kann man sehr, sehr pragmatisch Kataloge einführen, auch bei kleineren Unternehmen durchaus sinnvoll, ja, weil auch da sind zweistellige Prozentpotenziale drin im Einkaufsvolumen, um einfach sehr schnell und pragmatisch Geld zu sparen. Und da, ja genau, da haben wir viel Erfahrung, können unsere Kunden gut bedienen.
Okay, also ich sehe schon, es gibt einen sehr umfangreichen Werkzeugkasten und tatsächlich ist es ja auch nicht immer das ganz große Besteck, was ich auffahren muss. Das habe ich jetzt in der Success-Story sozusagen einmal gelernt mit den Lüftern. Spannend. Das andere ist natürlich, was kann ich im Supply-Chain-Management tun, Florian?
Ja, Daniel hat das sehr, sehr schön mit dem Einkauf vorgestellt, sehr lebendig. Und ich glaube, dass insbesondere, wenn kurzfristige Einsparungen nötig sind, dann ist der Einkauf der richtige Hebel. Mhm. In der Value Creation, auch gerade wenn ich hin zum Exit komme, dann ist es aber auch spannend, natürlich zukünftige Potenziale aufzuzeigen. Oder wenn ich ganz am Anfang stehe und im Einkauf nicht mehr so viel Potenzial ist, dann kommt das Supply Chain Management. Hier gibt es auch unterschiedliche Maßnahmen von sehr strategischen und damit auch erst mittelfristig wirkenden Initiativen bis hin zu kurzfristigen Initiativen, die angewendet werden können, die auch schnell in so einem Bindeglied zum Einkauf sind. Auf der strategischen Ebene nennen wir sehr, sehr gerne die Netzwerkplanung. Das heißt insbesondere größere Unternehmen, die mehrere Standorte haben, mehrere Produktionsstandorte und oder mehrere Lagerstandorte. Ist das ähnlich, wie Daniel es gerade beschrieben hat, teilweise historisch gewachsen und es hat mal mit einer bestimmten Kundenstruktur Sinn gemacht, das Netzwerk so zu planen. Die Kundenstruktur kann sich ja beim Laufe der Zeit ändern und dann kann man auch durchaus nochmal prüfen, ob es noch alle Lager benötigt, die wir in unserem Netzwerk haben, ob es alle Produktionsstätten benötigt. Wir unterstützen dabei, genau zu entscheiden, was wird wo produziert und wo wird das dann auch gelagert und wie geht es dann am Ende auch hin bis zum Kunden. Die nächste Ebene ist dann das, was wir schon mehrfach angesprochen haben, einfach weil es so eine große Bedeutung hat und auch aus unserer Sicht noch nicht vollumfänglich das Potenzial abgeschöpft, sind die Planungsprozesse. Mhm. Weil sie natürlich auch enorm schwer in den Griff zu bekommen sind. Das sagen wir ganz offen. Das ist, wenn wir viele Funktionen, die dort drin sind, immer wieder die Finanzfunktionen, die natürlich dort in die Planung berücksichtigt werden müssen. Wir haben die Produktion, wir haben den Einkauf, wir haben die Logistik, wir haben den Vertrieb. Alle müssen eingebunden werden. Und hier gibt es doch noch sehr, sehr großes Potenzial, dieses Silo-Denken in den einzelnen Abteilungen aufzulösen, sowohl toolgestützt als auch organisatorisch, dafür zu sorgen, dass am Ende alles Hand in Hand abläuft und der Einkauf genau weiß, was der Vertrieb und was der Finanzbereich und was das Marketing denn so in der nächsten Zeit vorhat.
Ja.
Und wir hatten ja auch das Thema Liquidität angesprochen. Liquidität ist ein wichtiges Thema, was ich im Supply Chain Management beeinflussen kann. Das ist einmal natürlich, indem ich Bestandsstrategien überarbeite, wie gerade schon angesprochen. Wir können Entkupplungspunkte verschieben. Das heißt, wo habe ich denn meine Halbfertigprodukte? Kann ich die vielleicht weiter vorne einsetzen, um das besser zu bündeln? Oder habe ich dann sehr großes Einzelartikellager, was keinem in der Bilanz Spaß macht? Ich kann über Konzepte sprechen wie Just-in-Time-Ansätze. Das heißt, meine Lieferanten liefern mich wirklich erst zu dem Zeitpunkt, wirklich benötige. Das hilft mir einmal natürlich auf der Bilanz in den Beständen. Das hilft mir aber auch ganz physisch in meinem Lagerraum, wenn ich nicht eine große Anzahl von Paletten bei mir zwischenlagern muss. Und es gibt natürlich auch den Übergang des Eigentums. Das heißt, wenn ich beispielsweise Vendor-Managed Inventory bei mir habe, das heißt, die Produkte gehören dem Lieferanten bis zum Produktionsbeginn und erst wenn ich es entnehme, geht das Produkt kurz zu mir über. Und wenn wir da so in den letzten Jahren durch die einzelnen Unternehmen durchgegangen sind, das ist tatsächlich relativ unabhängig von der Unternehmensgröße. Wir sind auch durch Unternehmen mit Milliardenumsätzen durchgegangen und finden Bestände, die im deutlich siebenstelligen Bereich liegen, die seit Jahren, teilweise Jahrzehnten nicht angefasst wurden. Und was wir dann erkennen, wenn wir diese Bestände ansprechen, warum liegt das noch auf Lager, nimmt Platz in der Bilanz ein, nimmt Platz im Lager ein, dann merken wir, dass es tatsächlich dann eher bei inhabergeführten Unternehmen noch vorliegt, dass es Unternehmen teilweise sehr schwer fällt, Positionen, die in der Bilanz mit einem großen Betrag stehen, abzuschenken. Die müssen dann teilweise verschrottet werden, entsorgt werden. Das kann aber durchaus auch ein befreiendes Gefühl an der Stelle geben, und zwar sowohl in der Bilanz, weil dort diese Positionen überbewertet drinstehen, als auch im Lager und ich habe plötzlich mehr Platz. Und auch dieser physische Platz bringt mir dann große Vorteile in meiner Handlungsfähigkeit im Supply Chain Management.
Mhm. Auch hier vielen, vielen Dank für diesen umfassenden Überblick. Ich habe natürlich ein paar Nachfragen. Just in time komme ich gleich nochmal drauf. Was ich aber zuerst wissen möchte, wie gut sind die Unternehmen denn allgemein aufgestellt in diesen Punkten? Also du hast jetzt gesagt, so Bestandsanalysen von Anno Domini, ist das eine Regel oder schon eine seltene Ausnahme?
Also tatsächlich korreliert das schon stark mit der Größe. Je größer das Unternehmen, desto höher der Reifegrad im Thema Bestandsmanagement. Das heißt nicht nur, weil ich ein Bestandsmanagement überhaupt erstmal als Funktion im Unternehmen habe, das kann eine dedizierte Funktion sein, das kann aber auch verteilt werden auf verschiedene Abteilungen, heißt das nicht, dass es perfekt ausgestaltet wird. Bestandsmanagement hängt ja zum Beispiel an Sicherheitsbeständen, die sind dann teilweise nicht dynamisch, sondern fest in meine Systeme reingeschrieben. Das heißt, genauso wie sich, wie vorhin beschrieben, die Kundenstruktur ändern kann, kann sich ja auch das Abfrageverhalten ändern. Das heißt, hier muss man einen dynamischen Blick drauf haben. Das schaffen größere Unternehmen in der Regel besser als kleinere Unternehmen und in beiden Fällen gibt es Ausreißer. Wir haben Mittelständler, die das Thema enorm weit vorangetrieben haben, super aufgestellt sind. Und wir haben große Unternehmen, bei denen wir sagen, oh, gerade weil hier so viel auf Bestand liegt, macht es Sinn, dass man sich viel intensiver damit auseinandersetzt. Also einmal die Größe ist ein Einflussfaktor. Ein ganz wichtiger anderer Einflussfaktor ist sicherlich, welche Bedeutung Einkauf und Supply Chain Management generell in der Branche betreffen. Das heißt, wo ich natürlich eine große Wertschöpfungstiefe habe oder einen großen Einkaufsanteil, dort wird dem Thema schon eine größere Bedeutung beigemessen, als wenn ich beispielsweise ein Dienstleistungsunternehmen bin. Und die Unternehmen dort dann völlig unterschätzen, was hier trotzdem an Potenzial auch in diesen Feldern liegt.
Mhm. Ja gut, das ist natürlich nachvollziehbar. Vielen Dank für die Antwort. Ich habe es gerade schon gesagt, Just-in-Time interessiert mich auch nochmal. Es wird immer eine sehr knappe Lagerhaltung belohnt, weil sich dadurch die Bilanz natürlich verkürzt. Es hat sich aber ja jetzt herausgestellt, dass mehr Lager die Resilienz erhöht. Wie gehen gerade die Kreditgeber mit diesem Spagat um Liefersicherheit, Bilanzverlängerung?
Ja, da sehen wir schon ein verändertes Risikobewusstsein. Wir denken schon, dass da nicht ausschließlich mehr nur eine schlanke Bilanz den Ausschlag gibt, sondern eben auch die Betrachtung stärker in eine operative Resilienz geht. Ja, sozusagen, hey, kann Single Sourcing, also nur ein Lieferanten für eine ganz strategische Komponente der richtige Weg sein? Oder wie ist es denn, wenn ich alles in Fernost, in Asien beziehe? Oder sind da nicht auch Möglichkeiten, die auch Wettbewerbsvorteile bringen, eben im Nearshoring? Das heißt also irgendwo in Europa, in Nordafrika entsprechend da auch eine Lieferantenstruktur aufzubauen. Und da sehen wir schon angepasste Kreditbedingungen, also vielleicht flexiblere Bedingungen, beispielsweise bei Zahlungsfristen oder Kreditlinien. Und auch andere Bewertungsmodelle durchaus. Ja, da werden eben Faktoren wie Risikomanagement und Resilienz in die Ratings, in die Analysen mit einbezogen. Das höre ich auch ganz deutlich, wenn ich mit Private Equities mich austausche, dass da ganz wichtige Themen in der operativen DD sind. Ja, und dass Resilienz und langfristige Stabilität einfach stärker gewichtet werden.
Mhm. Aber inwieweit achten Kreditgeber sonst auf diese Punkte? Also hat sich das auch in den Jahren seit Corona nochmal verändert?
Auf jeden Fall. Also die Bewusstsein, was ich eingangs mal irgendwann sagte, Supply Chain Management ist erstmal aus meiner Sicht schon auf die Karte gerückt, ja, und der Begriff ist deutlich wichtiger und der Einkaufsleiter oder Supply Chain Manager ist tatsächlich, wird häufiger von der Geschäftsführung auch angehört und wird da, hat da mehr Beachtung. Und da haben wir natürlich neben Resilienz und Risikomanagement auch beispielsweise die ESG-Aspekte, ja, die immer stärker auch in die Bewertung mit eingehen. Aktuell zum Beispiel die Entwaldungsrichtlinie in aller Munde. Oder auch CBAM, der Carbon Border Adjustment Mechanism, der also praktisch Importe CO2 bewertet, nochmal ganz verkürzt und vereinfacht gesprochen. Das sind Themen, die Supply Chain, die meine Lieferantenschaft auch total beeinflussen und auch den Wert von Unternehmen langfristig bestimmt. Ja, also das ist natürlich extrem wichtig, auch für Private Equity Investments. Das verändert die Branchenperspektiven hinsichtlich Zukunftsfähigkeit, ja. Also da müssen wir natürlich auch ein bisschen sagen, dass der Gesetzgeber irgendwo verlässliche Rahmen bietet, ja. Aber da sehen wir gerade große Veränderungen, beispielsweise im Automotive, im Anlagenbau. Die Baubranche, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, hat auch genau diese Aspekte gerade drin, wo Kreditgeber ganz besonders drauf schauen. Und ich denke mal auch grundsätzlich, wenn wir auf Supply Chains das angucken, langfristige Partnerschaften, ja, also was habe ich für Lieferanten und wie stabil sind die auch am Markt?
Okay, also schon auch eine deutliche Veränderung in den letzten Jahren. Danke für den kleinen Exkurs in diese Richtung. Aber lass uns nochmal weitermachen mit den Lösungsansätzen.
Ja, also was wir ganz klar empfehlen, das kam sicherlich auch schon vorher raus, ist die Integration von der Finanzplanung und der Supply Chain Planung. Ja, das heißt, wir müssen es Ende zu Ende betrachten. Ja, es hilft uns nichts, wenn ein CFO in seinem Kämmerlein, sag ich mal, über die Zahlen brütet, jetzt mal ganz plastisch gesprochen, und dann im Lager irgendwas anderes passiert, sondern das müssen wir ständig verheiraten. Und da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr gute Lösungen, die eine Vielzahl von Datenpunkten vereinigt. Neben dem ERP, also neben, sage ich jetzt mal, den Standardsoftware, die jedes Unternehmen hat, entsprechend auch Szenarioplanung zulässt. Das heißt also, dass wir operative Auswirkungen finanziell sehr, sehr schnell bewerten können und auch dann proaktiv in zukunftsgerichtete Entscheidungen treffen können. Ja, das heißt, ganz pragmatisch gesehen, was machen wir mit dem Lager? Ja, laufen wir eher kurz mit dem Bestand oder sehen wir ein Risiko in der Supply Chain und entscheiden proaktiv, unseren Lagerbestand aufzubauen, damit wir eben Richtung Kunde lieferfähig sind, ja, beispielsweise. Und wenn man sich dann anguckt, was das operativ für Auswirkungen hat, haben wir einen Kunden, der für den Budgetprozess vor der Einführung eines solchen Tools, da gibt es verschiedene, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber da haben wir wirklich viele gute Anbieter von mittelstandsgerecht bis hin ganz groß. Mhm. Der Kunde, der hat so bummelige 8000 Stunden für seinen Budgetprozess investiert. Also einen wahnsinnigen Aufwand betrieben natürlich, ist auch richtig. Aber durch die Optimierung der Planungsprozesse, durch die Nutzung eines Tools, was ein Mensch ja gar nicht mehr leisten kann, auch mit dem Schlagwort KI dann gepaart, wo das Tool auch intelligent ist, zumindest im Machine Learning Bereich, konnte der Aufwand deutlich reduziert werden. Wir haben aktuell so einen Aufwand von 1000 bis 1500 Stunden im Vergleich zu den 8000 schon vorher. Also das heißt, durch diese Einführung konnten wir da massiv an internen Prozesskosten einsparen. Nicht gar nicht zu sprechen von der Qualität der Planung, die hinten auch einfach viel, viel besser geworden ist. Ja. Und ganz kurz nochmal auf das Thema Logistikoptimierung. Logistik-Netzwerkoptimierung, was der Florian auch vorhin genannt hatte, das spart eben nicht nur Geld ein, das ist natürlich auch wichtig und ein Thema, dass wir einfach kostengünstiger unsere Kunden bedienen oder auch Waren beschaffen, aber es spart gleichzeitig auch CO2 ein, wenn ich mit weniger Transporten einfach die gleiche Leistung erbringe, ja, und mit weniger Aufwand in der Logistik die gleiche Leistung erbringe. Und das bringt dann unser Unternehmen und unseren Kunden dann auch gleichzeitig in den ESG-Zielen voran. Das ist dann nochmal ein doppelter Nutzen, den ich gerade in dem Bereich einfach total wertvoll finde, ja. Und das sehen wir so als mal zwei ausgewählt, sehr pragmatische und greifbare Lösungsansätze.
Mhm, absolut nachvollziehbar, ja. Ich habe noch eine Frage, wo ich wahrscheinlich auch wieder gar keine eindeutige Antwort bekomme. Ich stelle sie aber trotzdem. Und zwar, wie gut sind denn Private Equity-backed Unternehmen aufgestellt, wenn ich sie vergleiche mit inhabergeführten Häusern?
Ja, du hast es schon richtig angeteasert. Es gibt keine pauschale Antwort. Aber natürlich erkennen wir Tendenzen. Die Themen Einkauf und Supply Chain Management insbesondere nehmen in den Value Creation Plan der Private Equity Fonds mittlerweile einen relativ hohen Stellenwert ein. Das ist auch richtig so, weil hier können wir massiven Einfluss auf die P&L nehmen, die am Ende dann natürlich auch für die Valuation sorgt. Das, wo wir noch Raum sehen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir sehen es jetzt durch die CSRD, also die Direktive, die dafür sorgt, dass die Nachhaltigkeit einen ganz anderen Stellenwert in der Berichterstattung bekommt. Das sehen wir schon, dass das bei Private Equity noch nicht da hängt, wo es sein könnte. Fairerweise auch nicht bei den inhabergeführten Unternehmen. Aber da sehen wir großes Potenzial, weil wenn wir jetzt die nächsten Zyklen in den Fonds uns anschauen und jetzt mal vielleicht auf die Unternehmen schauen, die jetzt gerade in Private Equity Hand übergehen und jetzt in den nächsten 6 bis 10 Jahren optimiert werden, dort sollte das Thema Nachhaltigkeit einen ganz anderen Stellenwert als in der Vergangenheit nehmen. Und da erwarten wir, dass das noch weiter nach oben kommt, als es im Moment steht.
Wir hatten es zu Beginn schon angerissen. Du sagst, ihr könnt Private Equity eigentlich über die gesamte Haltedauer unterstützen. Wie können die Häuser denn das Thema bei ihren Portfoliounternehmen in die gesamte Value Creation konkret integrieren? Vielleicht kannst du das nochmal deutlicher ausführen.
Ja, genau. Also der Beginn ist tatsächlich sogar noch vor der Haltedauer mit Beginn der Due Diligence. Das ist uns auch ganz wichtig. Hier sehen wir schon in der Vergangenheit immer wieder auch aus unseren zahlreichen Gesprächen, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden, weil entweder Einsparpotenzial zu hoch geschätzt wurde und dann nenne ich im Prinzip ab Tag 1, ab Closing hinterher, weil das Einsparpotenzial so nicht umgesetzt werden kann. Das liegt hier und da daran, dass eben nicht Einkaufsexperten einen Blick darauf werfen, sondern Vollsortimenter, die auch das Thema Einkauf sich anschauen. Wir können mit einem schnellen Blick darauf schauen und dann in der DD-Phase bereits sagen, wie entwickeln sich Märkte, in denen das wesentliche Einkaufsvolumen hängt, wie ist die Bestandsstrategie, weil das ist Branche zu Branche unterschiedlich und können da dann eben dafür sorgen, dass mit der richtigen Bewertung in den Prozess gegangen wird und das Unternehmen zum richtigen Preis gekauft wird. Das geht nämlich genauso auch umgekehrt. Teilweise werden hier Potenziale unterschätzt und vielleicht für eine gute potenzielle Beteiligung fliege ich aus dem Prozess raus, weil ich nicht hoch genug den Preis ansetze, weil ich nicht davon ausgehe, dass so viel Einsparpotenzial liegt. Hier liegt unglaubliches Synergiepotenzial. Das liegt insbesondere natürlich auch in Buy-and-Build-Cases, wo wir unterstützen können und eben sagen können, wie kann man jetzt hier auch eine gemeinsame Einkaufs- und Supply-Chain-Strategie integrieren.
Mhm. Ich habe zum Schluss noch Fragen, die immer sehr beliebt sind, oder eine Frage, die immer sehr beliebt ist, und zwar, die nach vorne gerichtete, der Blick in die Zukunft. Florian, wie schaut ihr auf die nächste Zeit? Also welche Themen seht ihr kommen im Bereich Einkauf und Supply Chain?
Ja, da kommt jetzt keine große Überraschung, muss ich enttäuschen. Ja, also das sind die Themen, die in allen Bereichen anstehen. Also für uns ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Digitalisierung, sonst hätten wir uns auch nicht Valantik angeschlossen, wenn wir das nicht als ganz wesentlichen Faktor erkannt hätten für eine zukünftige positive Entwicklung. Ich hatte vorhin kurz angerissen, beim Thema Bestandsstrategie gibt es ja Bestandszielwerte, das Ganze dynamisch zu gestalten, das geht nicht händisch. Die Voraussetzung dafür, dass ein Tool das macht, ist natürlich, dass ich die Werte erstmal digital irgendwo abgelegt habe. Das ist im Moment bei weitem nicht in allen Unternehmen der Fall. Und das ist dann wiederum die Basis, sobald ich die Digitalisierung auf das richtige Level gehoben habe, um den nächsten Schritt und das nächste Top-Thema zu verfolgen, künstliche Intelligenz einzusetzen. Das heißt, auch dann ist eben nicht mehr das Tool alleine zuständig, sondern ich habe gesamtzusammenhängende, ich komme perspektivisch vielleicht dahin, dass aus einer Finanzplanung dann die einzelnen Bereichsplanungen sehr viel besser abgeleitet werden können als heute. Also das sind so für mich die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz, die natürlich ganz eng zusammenhängen. Mhm. Und das nächste große Thema, das habe ich mehrfach angesprochen, immer noch das Gefühl, dass dort viel Potenzial ist, das Thema Nachhaltigkeit. Also hier wirklich dem Thema den Stellenwert beizubemessen, dass es natürlich zum einen für unser aller Wohl, aber auch für das finanzielle Wohl einen enormen Impact haben wird. Larry Fink hatte das ja vor vielen Jahren schon mal geschrieben, dass das Thema Nachhaltigkeit bei allen Beteiligungen von BlackRock eine ganz neue Bedeutung beimessen wird. Und das wird auch auf den Mittelstand sich auswirken.
Mhm. Vielen Dank. Daniel, wenn du abschließend zum Thema einen Appell an Unternehmer richten kannst, was sagst du ihnen?
Ja, also Unternehmer habe ich häufig erlebt, die achten sehr stark auf die Topline. Umsatz, ja, Wachstum, das ist das Thema. Und da sage ich ganz klar, echte Value Creation wird nur bei gleichzeitiger Fokussierung auf die Bottomline-Optimierung erreicht. Ja, das heißt, da appelliere ich daran, auf beide Stellhebel ranzugehen. Ja, und ja, die gute Nachricht ist, auf der Kostenseite gibt es immer was zu tun. Ja, also an Kosten kann man jederzeit und immer rangehen. Und was ich sehe, ist, dass sehr erfolgreiche Unternehmen, die investieren auch sehr, sehr stark, um interne Prozesse und Ausgaben kontinuierlich eben auf Potenziale zu überprüfen und nicht nur das, sondern dann auch diese Potenziale zu heben, zu realisieren, umsetzungsstark da zu sein. Und genau da ist auch klar die Erfahrung, dass es dann ab und an auch Berater einfach bedarf, die nochmal einen neuen Blick drauf haben, die kein Tagesgeschäft haben, die natürlich mit den neuesten Methoden ausgestattet sind, und da bieten wir uns jederzeit gerne an.
Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Ich glaube, es ist uns gelungen, es ist ein sehr komplexes Thema und es gibt ganz viele verschiedene Herausforderungen und auch ganz breites Spektrum an Lösungen. Ich glaube, ihr habt das sehr gut dargestellt und alle, die zugehört haben, ich zumindest, bin deutlich schlauer in diesem Thema. Deswegen sage ich ganz herzlichen Dank für die umfassenden Einblicke, und die Hörer, die sich gerade mit Einkaufs- oder Supply Chain Optimierung beschäftigen, sind sicherlich auch aufgeschlaut, und wenn nicht, dann können sie dann auch nochmal nachfragen bei euch.
Unbedingt. Wir freuen uns sehr über jeden Anruf. Wir sind auskunftsfreudig. Danken dir, liebe Isabella. Vielen Dank für die Moderation. Und natürlich allen Zuhörern, dass so tapfer durchgehalten wurde für die Themen Einkauf, Supply Chain Management und Nachhaltigkeit.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Ja, und liebe Hörer, ich habe euch schon sehr gelobt. Vielen Dank. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und natürlich gerne bis zum nächsten Mal bei What's Up Corporate Finance.
Musik? What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com